Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen.
Hoi Kerstin.
Sali Anik. Ich möchte eine kurze Episode von dem Tag loswerden. Oh, also es ist vergnüglich, aber es ist auch so ein Moment, wo ich kurz in den Spiegel schaue und denke so, why? Und zwar habe ich heute schön meine Haare frisch gewaschen, meinen Dyson rausgeholt, die halbe Stunde investiert, damit die Haare gut aussehen und laufe so total... Weißt du, wenn du durchs Leben laufst und denkst, jetzt fehlt nur noch der richtige Soundtrack, aber du fühlst es so richtig und der Wind ist in den Haaren und alles. Und dann bin ich ins Büro gekommen und dann habe ich eine Kollegin getroffen und sie so, Kerstin, du hast irgendetwas in den Haaren. Ich bin einfach einen Vogel auf den Kopf gehackt.
Oh nein, aber das bringt ja Glück.
Ja, meine frischen Dyson-Haare. Und ja, sie hat das sehr nett gemacht. Sie so, hey, ich glaube, du hast irgendetwas in der Haarseite nicht benannt, was es ist. Und ich bin dann vor den Spiegel gegangen und es war zum Glück nicht eine grosse Sache gewesen. Aber es ist mir noch nie in meinem Leben passiert. Alle haben mir das auch gesagt, was du mir jetzt gerade gesagt hast. Das bringt mega Glück. Von dem her warte ich aufs Glück.
Das ist gut.
Aber ja, so bin ich gestartet in diesem Tag.
Wir schauen vielleicht in ein paar Folgen, können wir mal sagen, wie die Glücksepisode ist, ob die ist eingetroffen. Wir reden weder über Glück noch über Haarprodukte heute.
Aber wir reden auch über, wie man sich fühlt und über gut gemachte Haare.
Ja, das stimmt. Wir reden über einen Trend, ein Phänomen, eine Bewegung, kann man vielleicht auch sagen, und zwar über Tradwives, also über Traditional Housewives.
This morning I asked my toddlers what they wanted for breakfast and they both said cereal, so cereal it was and we got started right away. I made two types of cereal, the first one was...
And a lot of people believe the Tradwife movement is an overcorrection to modern feminism.
After being gone for a week, my husband's on a 6-hour flight back home. And what better way to surprise him than with some fresh vanilla ice cream and some gooey chocolate brownies? I started making my custard from my ice cream.
Bevor wir das aber machen, schauen wir zurück auf die letzten Tage. Wir sind ja ein bisschen überholt worden von der Aktualität. Anik Sen und ich haben in der letzten Folge über Kate geredet, Princess of Wales. Am Freitagabend ist dann bekannt worden, dass Kate Krebs hat. Und ich fand es sehr interessant, was nachher passiert ist, weil es hat sehr viele Trolls im Internet gegeben. Man kann das, glaube ich, wirklich so sagen, alle die Verschwörungstheorien, die dann doch auch gemerkt haben, vielleicht sind wir ein bisschen zu weit gegangen. Natürlich, es gibt dort immer die, die finden, aber gleich. Und die Reaktionen... finde ich sie, also es war eine riesige Bestürzung, wo ich mich einfach wie gefragt habe, ja, also hat er wirklich gedacht, sie hat einfach eine Schönheitsoperation gemacht? Also ich habe es recht heuchlerisch gefunden, dass alle so waren. Man ist ein riesiger Schock, wenn jemand Krebs hat, egal ob das Kate Middleton ist oder irgendjemand anders. Aber ich bin wie so, ja, also was hat er das Gefühl gehabt?
Und es wird ja jetzt wieder sehr wahrscheinlich umschwingen in die viel zu künstliche Teilnahme und dass die Öffentlichkeit wieder mehr von ihrem Leben will, was noch einmal klar macht, warum sie wahrscheinlich einfach hat wollen, sich zurückziehen.
Etwas, was in der Schweiz immer mal wieder aufkommt, ist die Heiratsstrafe bzw. die Abschaffung der Heiratsstrafe. Da geht es darum, ein bisschen verkürzt, dass Ehepaare immer noch viel mehr zahlen als Konkubinatspaar, eben genannt Heiratsstrafe. Und mit der Kantonsrätin Karin Stadelmann und der Ökonomin Andrea Oppel nehmen jetzt nochmal einen Versuch, um das aufzuheben. Sie haben zwei Volksinitiativen eingereicht zur Abschaffung der Heiratsstrafe. Und noch etwas aus der Kategorie 2024 und haben wir nicht einfach andere Probleme.
Das ist die Lieblingskategorie langsam.
Genau, nämlich das neue DFB-Trikot, also das Trikot vom Deutschen Fußballbund. Das Heimtrikot, das sie nämlich präsentiert haben für die Nationalmannschaft, für die diesjährige Europameisterschaft, ist weiss und das Auswärtstrikot ist pink-violett. Was dann passiert ist, kann man sich denken im Internet, ist es unmännlich? Es gibt keine Kommentare gegeben von, ja, jetzt fehlt nur noch der Lippenstift. Und es ist eine Riesendiskussion losgegangen von Männlichkeit. Man muss sagen, der DFB und wahrscheinlich auch Adidas, wo das Trikot noch gemacht hat, anderes Thema, haben irgendwie das gesehen und haben recht schnell mit einem Video wiederum darauf reagiert. Und es ist einfach ein Politikum geworden in Deutschland. Also ich meine, es hat nachher irgendwie rechte Parteien gehabt, die irgendwie das Trikot zur Gelegenheit genommen haben, von der bedrohten Männlichkeit wieder zu reden und irgendwie eine kollektive Identität von der ganzen Nation zu verhandeln. Und ich denke mir wirklich nochmal, es ist einfach eine Farbe vom Trikot.
Und ich möchte an dieser Stelle sagen, kennt niemand den AC Firenze? Kennt niemand den Fußballclub von Palermo? Das sind übrigens Trikotfarben Violett und Rosa. Also die Italiener haben halt einfach mehr Flexibilität dadurch.
Auch wenn es um Farben geht. Kommen wir zu den Tradwives, also den Traditional Housewives, traditionellen Hausfrauen.
How to become a traditional wife. Number one.
We live in a day and age where traditional homemaking has been forgotten about and even looked down on.
You know, there are women out there now that are tradwives. They're traditional housewives. They're all hot and they're all like, I cook every meal for my man and the minute he gets home, I just want to please him.
So I'm here to make a clarification video because of the big controversy going around about the term tradwife.
Wir sind eigentlich über das Thema gestolpert. Ich glaube, so kann man es sagen. Und zwar haben wir ja so ein paar Themen hier bei Tagesanzeigerin, wo wir uns einmal so, wir hosten uns notieren oder wir schicken uns auf Instagram irgendwelche Sachen hin und her. Und ich bin immer wieder mal gestolpert über die Videos von der Nara Smith auf TikTok.
Everyone loves French toast in my house, so when my toddlers requested it this morning, I decided to just make it for them. I started off by making my brioche bread by adding some.
My husband was on his way out to get a cookies and cream soft serve, but I told him I'll just make it for him instead.
Genau, und so also exactly sie ist, um da ein bisschen das Bild zu zeichnen, sie ist eine bildschöne Frau, sie ist momentan gerade noch hochschwanger mit ihrem dritten Kind. Es gibt verschiedene Angaben, wie alt sie ist. Irgendwo, sie ist in ihren 20. Und es ist halt wirklich, sie sagt, auf Englisch, sie macht eigentlich all die Sachen immer from scratch. Also sie macht alles wirklich, wenn sie es Erdnussbutter und Gonfibrot für ihre Kinder macht und sagt, heute Morgen sind meine Kinder aufgestanden und haben als erstes nur danach gefragt, dann bedeutet das, dass sie in die Küche geht, als erstes das Brioche-Brot macht.
And her first words were PB&J, so that's exactly what I got started on. Growing up, I loved having fresh bread. It was one of my favorite things, so I get it.
Das Brioche-Brot muss ja dann auch irgendwie 3 Stunden noch ruhen und nachher macht sie die Erdnussbutter selber, holt die selber gemacht Gonfi raus und dann macht sie da das, setzt das Brötchen zusammen. Ich persönlich habe das Gefühl, dass an dieser Stelle bereits 4 Uhr am Nachmittag ist. Aber anscheinend steht sie früh auf oder I don't know, hat die Zeit besser im Griff und dann gibt sie ihren Kindern so ein kleines Sandwich.
My daughter requested a mini PB&J. So I cut the bread down and spread it with my peanut butter and jelly. Cut it diagonally.
Irgendwie hat das in mir etwas ausgelöst, der Perfektionismus, das Devote, ich mache etwas für meine Kinder und meinen Mann. Und so sind wir dann, haben wir darüber geredet und du bist sofort darauf aufgesprungen und hast gesagt, das ist wie die Ballerina-Mutter.
Es ist nicht ganz eine Ballerina-Mutter, sie ist ausgebildete Tänzerin und nennt sich darum Ballerina Farm.
Ja, aber Transparenz wegen so hast du es auch teasert. Das muss man sagen, es ist die Ballerina-Mutter.
Genau.
I soak them overnight and then I'm rinsing them every day until they got a little stem on them. If they're sprouted, then they're much easier to digest.
Man merkt auch dort, es hat auch bei mir durchaus etwas aufgelöst. Ballerina Farm nennt sie sich auf TikTok und auf Instagram. Sie heisst mit bürgerlichem Namen Hannah Nielman, wohnt mit ihrem Mann und ihren 8 Kindern auf einer Farm außerhalb von Salt Lake City. Es folgen ihr knapp 9 Millionen Leute auf Instagram und sie ist wirklich eine der bekanntesten. Und wie eigentlich Nara Smith bezeichnet sie sich auch nicht selber als Tradwife, passt aber sehr gut auch in das rein, beziehungsweise vermittelt eigentlich genau das. Also sie ist daheim und sie macht ihr Brot, wie fast mittlerweile selber, aber auch ihre Mozzarella und ihre jensten Dinge.
Sie machen
Dings.
Alle ihre Mozzarella selber, das ist das, was mich vielleicht mitunter am meisten triggert.
Welcome back to the Ballerina Farm Kitchen. Today we're going to be making homemade mozzarella. I'm going to show you what you need.
Also, ich mache Lasagne. Okay, ich fange mal an, meine Mozzarella selber machen.
Let's make some lasagna from scratch. I started off by making my mozzarella cheese. I added some milk, citric acid.
Ja, was macht sie auch selber und ist halt für ihre Kinder da. Und ich meine, dort fängt es, glaube ich, für mich an, zum sagen, ein Teil von diesen Tradwife, vielleicht zum mal sagen, von wo das überhaupt kommt, das ist vor 4 Jahren so aufgekommen, über einen Hashtag eigentlich, wo die Britin Alina Kate Pettit angefangen hat, ihr häusliches Leben und ihre Hausarbeit auf Instagram zu teilen.
My name is Alina Kate Pettit and I talk about etiquette, feminine lifestyle, homemaking and being a traditional housewife.
Und hat sich nachher auch dazu geäussert bei der BBC und sie hat nachher dort auch so gesehen, dass sie gegen ihr Hausfrauenleben und sie tut sich ihrem Ehemann unterordnen und das ist so ein Lifestyle-Ding geworden. Und mit dem sind natürlich ganz, ganz viele Kontroversen gekommen. Weil was man auch muss sagen, egal ob Nara Smith, Hannah Nielman oder auch die Alina Kate Pettit, sagen, sie gehen keine Lohnarbeit nachher, weil das ist auch ein wichtiger Punkt, was ist Arbeit. Sie gehen keine Lohnarbeit nachher, aber natürlich, indem sie das ausfilmen und Kooperationen eingehen, schaffen sie eigentlich im umgangssprachlichen Sinn von schaffen auch. Also sie nehmen auch Geld ein.
Genau. Und man kann auch sagen, dass an sich die Internetästhetik wirklich so das Hausfrauentum vor 50er Jahren eigentlich so. Es erinnert ein bisschen an das. Und es ist sehr eine heteronormative und traditionelle Auffassung von Geschlecht, von Weiblichkeit, von der Frau und ihre Rolle im Haushalt. Und es ist so, die Werte von damals werden so ein bisschen modern verpackt auf Instagram oder TikTok, aber sie sind sehr, sehr traditionell und sehr konservativ.
Und gerade so am Anfang, als es aufgekommen ist, so um so 2020, ist das, es ist so in den USA, aber es ist in England, aber vorher auch in den USA aufgekommen, es ist auch aus politisch-konservativen Kreisen hergekommen und es ist auch dort zum Teil sehr dezidiert eine politische Meinung oder eben das Weltbild geäussert worden. Jetzt, wir haben es vorher gesagt, Kerstin und ich waren vor allem, glaube ich, triggert über das Kochen. Wir, das kann man, glaube ich, an dieser Stelle verraten, wir kochen beide einfach sehr gerne. Darum hat uns das, glaube ich, vor allem abgeholt.
Der Perfektionismus ist ja irgendwie wie es. Also das ist, ich meine, das Kochen, das könnt ihr noch inspirierend finden, aber mir ist wirklich so, dass du siehst ja auch nie, dass in der Küche etwas dreckig ist oder so. Also ich meine, jeder, der schon mal eine Lasagne selber gemacht hat und ihn auch schon eine gemacht, wie sie sagen, from scratch, gut in Mozzarella gekauft, aber der weiss auch, die Küche sieht so nicht aus. Also der Perfektionismus ist so das, was mich ein bisschen angetrieben hat. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man dann noch Kinder gleichzeitig hat. Also bei dieser Ballerinenmutter, ich nenne sie wieder so, Entschuldigung, sind ja immer noch irgendwie 5 Kinder rundherum, die drei reden.
Und weil ich auch kein Kind habe, haben wir jemanden gefragt, der nochmal eine andere Perspektive hat, nämlich jemanden, der ein Kind hat und der sich beruflich sehr viel auch mit diesem Thema auseinandersetzt. Und zwar haben wir ein paar Fragen der Anja Knabenhans gestellt. Sie macht Content-Leitung bei «Mal ehrlich», was vielleicht mehr noch kennt haben oder kennen unter «Any Working Moms». Plattform, die sich mit ganz vielen verschiedenen Themen rund ums Eltern sein,
um Rollen,
um Rollenbilder und auch um genau, eben Arbeit und Care-Arbeit beschäftigt, heisst nicht mal ehrlich. Und wir genau das vor Anja wissen, was das eigentlich für sie als Mutter auslöst, wenn sie eben so perfektionistische Videos irgendwo auf einer Farm oder in einer sauberen Küche oder alles von Hang und selber gemacht sieht, macht.
Ja, in mir persönlich löst das mehr eine grosse Faszination aus, weil da hat es zum Beispiel eine, die hochschwanger selber Marshmallows macht, was ich an sich schon faszinierend finde. Und sie schafft es tatsächlich, das zu machen, ohne dass nachher sie selber oder die ganze Küche eingesaut ist. Da finde ich Chapeau. Ich verspüre dabei keinen Druck, das auch zu machen. Ich weiss aber aus unserer Mal-Ehrlich-Community, dass es vielen anders geht, wenn sie so Sachen sehen. Und sie dann wie das Gefühl haben, sie seien eine schlechte Mutter, eine schlechte Partnerin, ein schlechter Mensch, manchmal fast, weil sie all das nicht machen. Und spannend finde ich dann oft die Frage, warum und wie wird der Trend aufgegriffen? Oft sieht man dahinter so einen Versuch, eine Debatte anzustossen, aber eben nicht eine Debatte, wie vielfältig Familiensysteme sein können oder wie vielfältig Bedürfnisse sind und wie wir es als Gesellschaft schaffen, individuelle Lösungen zu ermöglichen, sondern es soll dann immer um richtig oder falsch gehen. Und da ist es schon spannend, es wird wieder mal die Rolle der Frau verhandelt. Also es geht nicht um Trad Life oder nicht um Trad Husbands, sondern es wird öffentlich diskutiert, wie man Frauen gerne hat oder eben nicht.
Und was Daniel da sagt, finde ich ultra spannend, oder? Weil es ist wirklich so, seit der Begriff aufgekommen ist vor 4 Jahren und der hat auch so ein bisschen ein Revival jetzt erlebt auf Social Media, also eben gerade auch auf TikTok. Und ein Begriff wie Trad Husband habe ich aber noch nie gesehen. Also es ist ja irgendwie wie, es wird auch im Fall von der Nara Smith wird auch oft über ihren Mann geredet, wo ein Model ist und irgendwie auch den Lifestyle sehr aktiv mitlebt und sich dementsprechend auch inszeniert. Aber es geht tatsächlich immer darum, wie sich die Frau inszeniert und wie sich die Mütter geben.
Und ich habe mich auch gefragt, warum ist es genau jetzt? Und ich habe verschiedene Ansatzpunkte gefunden. Und etwas, was ich gelesen habe, ist, dass es jetzt so eine Generation ist, eben die Tradwives, die wirklich auch grosse Followings haben auf den sozialen Medien, sind oft so Mitte 20, Anfang 30, also sind eher Mitte 20, also eher jung. Und eine Begründung, die ich zu verschiedenen Orten gelesen habe, ist so, dass also zum einen so die Sehnsucht nach dieser Einfachheit und so, ihrer komplexen Welt, und zum anderen aber wie so eine Art fast eine Resignation, weil es so viele Frauen gibt oder eigentlich eine ganze Generation von Frauen gibt, die diesen Spagat zwischen Lohnarbeit und Care-Arbeit eigentlich verbrennen an dem. Und obwohl sie eine Lohnarbeit haben, kommen sie am Abend heim und machen nachher die Care-Arbeit und Hausarbeit und machen gleich alles. Und was jetzt sagt man, dass ein Teil von dem Treadwife-Trend auch dort herkommt, dass es eben genau ist, um zu sagen, hey, weißt du was, ich mache sowieso beides, es ist viel zu viel, ich mache nur noch etwas, nämlich der Haus- und der Care-Teil. Und das habe ich schon interessant gefunden. Also so diese Resignation von, ja, Chancengleichheit bekommt man nicht so her, wo mich aber auch recht betrübt hat.
Ich weiss, was du meinst und ich glaube, das Interessante ist auch, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir auch erst aktiv darüber Gedanken gemacht habe, wo ich jetzt recherchiert habe für die Episode, dass halt meistens ist die Inszenierung ja von Müttern auf Social Media so, kann man alles schaffen oder nicht? Also entweder ich balanciere Karriere und Kind oder aber ich scheitere daran. So irgendwie, es gibt Chaos oder gibt es Perfektionismus oder so. Aber zum Beispiel auch Mütter, die sagen, hey, es ist mir zu viel und ich entscheide mich, aktiv daheim zu bleiben. Die finden ja kaum in meiner Meinung nach Repräsentation auf Social Media. Und gleichzeitig, wir haben ja auch mal darüber geredet, in einer anderen Folge, dass die Belastung, das ist von einer Forscherin, die von Greedy Jobs redet, dass die immer grösser wird auf dem Arbeitsmarkt und dass es eigentlich gar nicht möglich ist, dass beide beteiligt an einer Beziehung, in einer klassischen Partnerbeziehung, dass beide voll alles können haben, die Karriere und die Familie. Sondern irgendjemand muss eigentlich im Prinzip zurückstecken, so wie das Arbeitsleben momentan gestaltet ist. Und das finde ich irgendwie noch einen interessanten Gedanken. Wir haben ja auch die Anja gefragt, wo sie das Gefühl hat, wo das stattfinden kann in der Öffentlichkeit oder in den sozialen Medien.
Frauen, die daheim bleiben und die Sorgearbeit übernehmen, die fühlen sich auf Social Media teilweise wirklich ein bisschen ausgrenzt und verständlich. Obwohl es schon einige Accounts gibt, die sich mit Themen befassen, die sie beschäftigen vielleicht. Wobei man auch muss sagen, es heisst natürlich überhaupt nicht, dass jemand, der Care-Arbeit macht, sich automatisch für Putzen und für Basteln interessiert. Das ist auch so ein Klischee. Als wir noch «Any Working Mom» geheissen haben, haben auch einige gesagt, hey, wir fühlen das irgendwie nicht mitgemeint. Obwohl wir jetzt immer gesagt haben, natürlich ist Care-Work Work, aber trotzdem hat sie das «Working» in unserem Namen gestört. Und darum heissen wir jetzt auch mal ehrlich, weil wir so klarer zeigen können, wir reden alle an und wollen niemandem die Lebensgestaltung irgendwie absprechen, wie die aufgeleistet ist.
Und sie spricht einen mega wichtigen Punkt an. Und ich will schon noch mal darauf zurückkommen, wenn wir darüber reden, dass jemand muss zurückstecken. Es geht nicht darum, zu sagen, das einzige richtige Modell ist 50-50. Alle Frauen, weil wir jetzt aus einer weiblichen Perspektive das Thema anschauen und über das reden, es geht auch nicht darum, zu sagen, alle Frauen, die daheim sind, sind sowieso Versägerinnen und Verräterinnen im Feminismus, weil es gibt auch das Narrativ. Es ist genau das. Jede und jede sollte eigentlich machen, das, was sie will. Aber der Punkt ist, der Druck, der passiert. Und was passiert, wenn man das Vorbild sieht? Wenn man sich zum Beispiel entscheidet, hey, aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, es gibt so viele verschiedene Gründe, warum dass man sich für ein Familienmodell entscheidet, wenn man sich aktiv dafür kann entscheiden. Auch das ist recht wichtig. Stichwort Privilegien. Dass man nachher dort nicht verurteilt wird. Aber dass man, wenn man sich für das Modell entscheidet, man eben nicht das Gefühl muss haben oder den Druck gespürt von, ah, ich muss nachher dort basteln und ich muss kochen und ich muss das und das machen.
Und ich muss
meine
Mozzarella daheim machen. Ich glaube, es geht mir genau um das. Also, dass du irgendwie kannst sagen, das Modell von, okay, wir haben uns dafür entschieden, egal jetzt nicht über das Geschlecht reden, jemand in dieser Beziehung bleibt daheim und kümmert sich um Kind, dass diese Person auch sagen kann, es gibt Sachen, die ich nicht gerne mache in der Arbeit, die mache ich vielleicht trotzdem oder die mache ich auch nicht. Oder ich habe Hilfe dafür, was du gesagt hast, betreffend Privilegien. Es ist ja wirklich das, was ich vorher gesagt habe, der Perfektionismus und das Inszenieren von diesen Wert, von diesem Devoten, das ist das, wo ich mich daran störe. Ich finde wie, okay, also wenn man sich entscheidet, man will Care-Arbeit abbilden oder wenn man sich will entscheiden, daheim zu bleiben, dann heisst es automatisch, man lebt das Leben wie in 1959.
Mir ist noch ein interessanter Begriff genau zu dem begegnet im Zusammenhang mit der Nara Smith und wo durchaus auch problematisch ist, der Nara Smith gegenüber, weil man sie auf ein Äußerste reduziert, aber gleichzeitig eben auch dem Bild von der Hausfrau, und ich sage es bewusst so, nämlich Domestic Goddess. Das heisst so...
Oh mein Gott. Ja, das habe ich auch gelesen.
Das heisst so, die göttliche Hausfrau, ein bisschen verkürzt, hat Nigella Lawson, sehr, sehr bekannte Köchin, prägt in den 90er Jahren. Und es geht eben genau das. Oder? Es ist, man ist daheim, man ist, sieht perfekt aus, und wo eine Misogynie und eine Sexualisierung mitspielt. Und das ist, glaube ich, das, was mich stört bei diesem Treadwife-Trend, ist, dass es eigentlich etwas ist, was aus dem Patriarchat gespissen wird. Mhm. Also es ist eigentlich, man bedient dort wieder etwas. Und das ist das, es gibt auch so Accounts, also es gibt zum Beispiel einen Account, den ich gefunden habe, der heisst «The Treadwives Club». Und dort gibt es zum Beispiel auch so Sachen so, ja, «Be your husband's biggest fan» und genau das Devote. Und dort finde ich schon auch...
Da geht es nicht mehr darum, ob du dich für dein Lebensmodell entscheidest, sondern da geht es darum, dass du eigentlich deinen Wert unter den Wert deines Partners stellst, oder?
Genau.
Hey, ich finde den Treadwife-Trend nicht per se problematisch. Er wird halt gerne dafür verwendet, um Streit zu beführen, sogenannte Mommy Wars, die einen gegen die anderen. Und da dagegen wehren wir uns mit unserer Plattform schon lange. Es ist einfach schlicht nicht zielführend. Wir wollen eine Gesellschaft, die sich eine Familie aussuchen kann, nach welchem Modell sie leben möchte und dass das eben möglich ist. Darum ist es doch gut, zu sagen, hey, look, es gibt dies und das, mach das, was für dich stimmt. Und wichtig, auch das ist keine Entscheidung für immer. Das einzig Problematische finde ich, Treadwives begänzt sich in eine ökonomische Abhängigkeit. Außer die auf Social Media mit den grossen Accounts, die genau mit dem Content eben Geld verdienen. Aber ich kenne genug Beispiele von Frauen, die sich gerne trennen würden, aber dann finanziell echt in Bedrängnis kommen. Wer ein Treadlife lebt, der müsste eigentlich vereinbaren miteinander, dass die Sorgearbeit einen Wert hat und das auch im Fall von einer Trennung aufgerechnet würde. Dann müssten Treadhusbands zum Beispiel in die Pensionskasse einzahlen von ihrer Frau. Und das passiert meines Wissens praktisch nie.
Und ich glaube, das ist genau das. Also ich gebe Anja auch recht, vollkommen in dem «You do you», jeder soll machen, was er will. Und jede soll machen, was sie will. Gebe ich recht, wie schon gesagt, ich störe mich an dem, was wir vorher gerade beschrieben haben. Und dass so die Komponenten dazukommen, oder? Wir reden sehr viel darüber, wie sich auch die Rollenbilder in Familien mit der Industrialisierung verändert haben und wie die Abhängigkeit von Frauen grösser geworden ist, wie Frauen quasi an den Herd verdrängt worden sind. Und wenn wir jetzt die Bilder von damals reproduzieren, dann müssen wir aber dringend auch über die wirtschaftlichen Werte dahinter reden und verhandeln, was die Regeln davon sind. Darum von mir aus, Nereth Miss, ja, all good. Also die kann von mir aus auch immer schön am Abend am Ölfi noch karamellisiertes Marshmallow-Popcorn machen als kleinen Snack. Aber vielleicht dann auch ab und zu mal darüber reden, wie sie ihr Leben finanziert. Also Finanzen, wissen wir, ist nach wie vor etwas, wo tendenziell Frauen einfach unterinformiert sind und was ihnen nicht in Karten spielt, in der Langfristigkeit des Lebens.
Ja, und auch der Punkt, den Anja gesagt hat, oder? Es ist nicht, wer A sagt, muss B sagen, und erst das für immer. Und genau die finanzielle Abhängigkeit. Und das ist ja nachher eigentlich das Kernproblem, dass echt die Sorgearbeit immer noch nicht entlohnt ist und Frauen nachher finanziell einfach schlechter dastehen. Und nochmal bei diesen grossen Accounts, und ich glaube, das ist das, was mich am meisten stört, neben Perfektionismus, und das hängt natürlich zusammen, dass sie unglaublich privilegierte Frauen, die haben es nicht gestohlen, das ist das zu überhaupt nicht neidisch tönen. Aber mich stört es, wenn man so das perfekte Leben, und natürlich man kann sagen, ja, wir wissen ja, es ist Social Media und nichts ist perfekt, aber es ist das perfekte Leben in dieser privilegierten und finanziell privilegierten Position, wo man sich leisten kann. Man sieht auf Social Media nicht, wer noch hinter dran ist. Und auch wenn es eine Nanny gibt, wenn es mehrere Nannys gibt, wenn es Personal Assistants gibt, das ist ja alles okay. Wirklich. Aber zum dann so tun, als I have it all und ich habe das alles zusammen. Und ich habe kein Kind, aber ich habe schon das Gefühl, obwohl ich abstrahieren kann, intellektuell, okay, das ist jetzt einfach irgendwie eine Bubble und so, ich habe schon das Gefühl, dass mich das stressen würde. Und ich glaube, ich wäre schon auch, dass man das vergleicht. Und wie macht man das? Nicht, dass ich Nara Smith werden und irgendwie Marshmallow Popcorn selber machen, aber ich glaube, mit mir würde es etwas machen.
Der Druck halt, den Social Media wie immer auslösen kann.
Als Mutter oder generell als Eltern hat man sehr oft das Gefühl, man macht zu wenig, man macht es nicht gut genug, man könnte immer noch mehr, man möchte das Beste machen für sein Kind. Und ich glaube, dann ist es schon so, dass so Accounts oder so Trends wie Treadwife einem ein bisschen beeinflussen oder einem das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein. Wir haben das Gefühl, dass Gott besser so, indem wir darüber reden und sagen, was empfinden wir bei so Forderungen, was macht das mit uns und wie könnten wir irgendwie anders damit umgehen.
Bringen wir noch Tipps für die Woche mit. Annik!
Ich habe, surprise, kein Buch mitgebracht. Ich habe ein Newsletter mitgebracht. Meine zweitliebste Tippkategorie. Ich liebe ja Newsletter.
Ich habe auch ein Newsletter mitgebracht.
Oh. Mal schauen, ob wir den gleichen mitgebracht. Ich habe ein Newsletter mitgebracht von einer Frau, die ich schon sehr, sehr lange Fangirle, die, glaube ich, ein Drittel von meinem Kleiderschrank von ihr übernommen habe. Und zwar von der Luisa Kirk Duncan aus Berlin. Und sie hat Anfang Jahr ein Newsletter lanciert, der heisst Hotel Amore Inc. Und sie hat es mal beschrieben, als es ist eigentlich wie so ein Foyer von einem guten Hotel sein. Es ist eigentlich am spassigsten dort. Man trifft mal jemanden, man schnappt mal etwas auf. Sie stellt in diesem Newsletter von Restauranttipps für Mailand, über Kulturtipps, über was ihr einfach so im Internet begegnet ist, von irgendwelchen ästhetischen Trouvaillen, aber auch irgendwelchen Artikeln. Macht einfach mega gute Laune. Wir verlinken natürlich auch, wo man das abonnieren kann. Man muss sagen, es ist ein Zahl-Newsletter, aber ich bin ja fest der Meinung, guter Inhalt kostet. Und was hast du für einen Newsletter mitgebracht? Kehrst du gleich?
Nein, nicht gleich, wobei ich die Luisa ja auch kenne und ihr auch folge. Ich habe mitgebracht einen Newsletter von der Journalistin Farah Storr, «Things Worth Knowing». Farah Storr ist ehemalige Chefredaktorin von «Elle» und «Cosmopolitan». Und sie hat einen wunderbaren Newsletter, wo sie eigentlich über Erfolg und Misserfolg in ihrem Leben und ihrem Berufsleben redet. Und man lernt ganz viel darüber, wie sie sich in der Lifestyle-Welt zurechtgeschlagen hat, welchem Druck sie sich ausgesetzt gefühlt hat, von ihrem Aussehen her, aber auch von ihrer Leistung und was für Lebenslektionen sie mitgenommen hat. Grosse Empfehlung, macht mega Spass. Ich lerne viel von ihr und kann ich euch ans Herz legen.
Und bevor wir ganz zum Schluss kommen, noch etwas in eigener Sache.
Genau, Sarah tippt schon auf die Uhr und wird ganz nervös, aber eigentlich geht es auch um dich da, Sarah.
Yeah.
Und zwar gibt es ein neues Mitglied in der Podcast-Familie von der Tamedia.
Der Podcast heisst «Unter Verdacht» und das ist ein neuer Crime-Podcast und der wird unter anderem gehostet von unserer zauberhaften, charmanten, superklugen Produzentin Sarah Spreiter und unserem ebenso klugen anderen Produzent am Noah Fendt, wo ihr auch schon gehört habt, falls ihr treue Hörerinnen und Hörer sind. Und Sarah, willst du kurz in einem Satz sagen, wieso? Das ist jetzt der Elevator Pitch. Wieso sollten unsere Hörerinnen bei euch einschalten?
The pressure is on. Also Elevator Pitch. Es geht um Fälle, die in der Schweiz passiert sind, aktuell, aber auch schon länger her. Und es sind Fälle, die unsere Redaktion beschäftigt haben. Für die, die Crime schon gerne hören, es ist sehr, sehr spannend. Für die, die noch nicht so überzeugt sind, hey, es geht wie nicht nur um Verbrecherinnen und Verbrecher, sondern es geht um menschliche Abgründe, es geht um Psyche, es geht um Täterinnen und Täter und wie es dazu gekommen ist, dass sie ihre Tat gemacht haben.
Jeder Fall wird über 3 Folgen erzählt. Unbedingt reinhören und geniessen.
Ja, geniessen es und hören rein und danke.
In diesem Sinne, danke vielmals fürs Zuhören. Mein Name ist Annik Hosmann.
Und ich bin Kerstin Hasse.
Ich bin Sarah Spreiter.
Das war die Tagesanzeigerin. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.